Bleib hier drüben, das Bild gefällt mir. Ja, einen wunderschönen guten Morgen oder schon guten Mittag. Ich bin heute Morgen aus München gekommen, es ist eigentlich alles soweit dazu gesagt. Wenn es heute so ein bisschen Trend wird zu sagen, wo man das erste Mal der Kirchenvolksbewegung begegnet ist, dann muss ich tatsächlich sagen, dass ich mit euch aufgewachsen bin. Ich bin Jahrgang 1985 und in den Momenten, wo man irgendwann beginnt zu denken, gab es euch einfach schon. Also wo man beginnt, über solche Dinge nachzudenken. Denn mit unter 10 Jahren sind es, glaube ich, alles Fragen, die nicht betreffen. Viel wichtiger für mich aber, ich habe es heute Morgen nochmal gesagt, für die Geschichte ist, das Zypresse-Nottelefon 2002 war meine erste Begegnung mit der Idee, dass es so etwas geben könnte, wie sexuellen Missbrauch in Kirche. 1995 war ich zu jung, sonst spielte es keine Rolle. Und ich weiß noch, ich hatte einen der berühmten Wir sind Kirche-Informationen, die mir zuverlässig schon damals von Christian Weißner zur Verfügung gestellt wurden, so als 15-Jährigen, vielleicht mal irgendwie in den pastoralen Dienst gehende Menschen. Und ich stolpe darüber und denke mir, was könnten das für Menschen sein, die da anrufen? Muss das nicht super langweilig für den sein, der da am Telefon sitzt und nie angerufen wird? Wie man sich irren kann. So als 15-Jähriger, der dann später tatsächlich in den pastoralen Dienst ging und all das mitgemacht hat. Ich kann immer mit Fug und Recht sagen, ich bin die Generation 0 nach 2010. Ich bin in den Dienst gegangen als pastoraler Mitarbeiter, als Pastoralassistent am 1.9.2010. Für mich gibt es eine Kirche ohne Missbrauchskrise nicht. So, aber jetzt zu den Dingen, die ich heute Morgen hier machen soll. Denn ich habe eigentlich 3 ganz konkrete Fragen, Christian, von dir bekommen. Irgendwann im Mai hast du mir die geschickt und genau die werde ich jetzt beantworten. Zumindest zu versuchen. Konzepte gibt es von mir auch keine, sondern 3 Geschichten, wie ich versuche, an unterschiedlichen Orten auf genau diese 3 Fragen zu reagieren. Frage 1, Christian, die du mir geschrieben hast, war: Welche Zukunft hat Kirche und hat das Christentum in unserer heutigen Zeit, in der derzeitigen fundamentalen Transformation? Also da könntet ihr das nächste Jahresprogramm machen zu der Frage. Ich werde deswegen genau eine persönliche Idee dazu erzählen. Die zweite ist: Welchen Beitrag können kirchliche Reform- und Suchbewegungen wie Wir sind Kirche in diesem Transformationsprozess leisten? Auch dazu nur ein Antwortversuch, beispielhaft. Und die dritte Frage war: Welche Hoffnungen können wir den zerstörenden Zeitgeistern entgegensetzen, die wir derzeit nicht nur in der Weltpolitik erleben? Also das in 10 Minuten ist ein bisschen gemein, lieber Christian, aber in alter Verbundenheit habe ich ja gesagt. Deswegen werde ich es jetzt so machen, Christian, wie du das vorgeschlagen hast, einfach nur Geschichten erzählen. Zu jeder der 3 Dinge eine Geschichte, die mit mir und meinem Dasein und meinem Leben zu tun hat. Nummer 1 ist: Von wo komme ich zu Ihnen? Nämlich die Frage, wie wir in unserer Gesellschaft derzeit Zukunft haben können, ist einfach da anzusetzen, wo wir gerade sind. Und von hierher komme ich heute Morgen zu Ihnen. Ich bin Pfarrbeauftragter der Herz-Jesu-Kirche in München. Falls jemand von Ihnen sie bestimmt mal irgendwo in irgendeiner Zeitschrift oder gar persönlich gesehen hat, es ist die Kirche mit den angeblich größten Kirchenportalen der Welt. Ob das stimmt, sei völlig dahingestellt. Was hat das für mich zur Bedeutung? Ich bin Großstadtseelsorger mitten in München, mit diesem krassen Kirchenbau, der bis heute Menschen anzieht von überall, ständig. Architekturtouristen, Menschen, die vorbeikommen, Menschen, die das mal irgendwo gelesen haben, Menschen, die zufällig Sonntagabend, wenn wir die großen Tore öffnen, sehen, dass die Tore jetzt gerade heute offen sind und so weiter und so fort. Einem Ort mit großer kultureller Tradition, vornehmlich auch Hochkultur. Neben mir in meinem Stadtviertel stehen ganz andere Kirchen. Ich sage immer, meine kleinste Wohnzimmerkirche in St. Vinzenz, das sind einfach 4 Wände und ein Dach drauf. Kostet, glaube ich, ein 1/20 des Unterhalts im Jahr von unserer. Dann mal eine Kirche, die man in den 60er Jahren im Stile der französischen Gotik umbauen wollte. Das Einzige, was passiert ist, ist, sie ist dunkel. Dann ein Karmelitenkloster Neobarock. Dann mit St. Laurentius eine der Kirchen der liturgischen Bewegung in München. Und das radikal ernst zu nehmen, ist die Idee, die wir versuchen, jeden Tag zu leben. Wir sind kein Pfarrverband, keine Gemeinschaft der Gemeinden, kein pastoraler Raum, keine Seelsorgeeinheit, wie auch immer das Kind gerade heißt, sondern wir sind heute ein völlig freiwilliger Zusammenschluss in unserem Stadtviertel, die sich unter diesem Namen getroffen haben, Himmel über Neuhausen. Und ich sage immer wieder, wenn ich nicht mehr als pastoraler Mitarbeiter tätig wäre, dann würde ich genau mit diesem Logo und diesem Namen meine Kneipe in Neuhausen aufmachen. Ich glaube, sie würde laufen. was es tatsächlich bedeutet, und das ist meine Antwort auf Nummer 1, wie können wir in Gesellschaft da sein, ist einfach radikal das Stadtviertel ernst nehmen. Die unterschiedlichen kirchlichen Orte, die wir haben, ernst nehmen. Ich kann in so einer lustigen kleinen Kirchenbaracke, wenn wir so wollen, 4 Wände und ein Dach drauf, völlig unterschiedliche Dinge tun, als in dieser Glaskathedrale, die ich Ihnen eben gesagt habe. Sie sprechen ganz unterschiedliche Menschen an. Bei mir ist ganz automatisch der Bayerische Rundfunk zu Hause, weil es ein schöner Konzertort ist. Für mich interessiert, also für mich in Anführungszeichen, für diese Kirche interessieren sich Menschen, die von der Architektur herkommen, die von der Spiritualität herkommen, auch Nicht-Christinnen und Christen, die kommen, wie sagte man vor ein paar Jahren, religiös unmusikalische Menschen spüren trotzdem, das ist heiliger Raum. Andere Kirchen sprechen ganz andere Menschen an und zugleich gibt es Kunstschaffende, gibt es Initiativen. Welcher Raum passt an welcher Stelle am besten zu welchem Kirchraum? Was bedeutet das für so ein Stadtviertel? Und sich nicht abzuarbeiten an Strukturen. Im Himmel über Neuhausen gibt es keinen Chef, aber ein Seelsorgeteam. Also wir sind 4 Chefs, wenn wir so wollen, aber ein Team. Es gibt keinen Euro Geld, außer wir einigen uns darauf, weil wir sind nichts. Jeder dieser Orte ist eine eigene Kirchenstiftung. Der Himmel ist strukturell absolut nichts. Schönes Wort, gell? Wir können mit dem Himmel überall spielen. Wir haben HimmelsbootInnen, wir haben Himmelstreffen, wir haben Himmelswolken. Das ist für mich etwas ein lustvolles Arbeiten im Stadtviertel. Und das ist meine Antwort auf dieses, wo können wir Bedeutung gesellschaftlich haben? Genau da, wo wir sind und genau nur mit den Ressourcen, die wir haben. Und mit den Menschen, die gerade mit uns in diesem Stadtviertel kooperieren wollen. Wir haben Menschen, die wollen das. Wir haben Menschen, die wollen mit Kirche nicht kooperieren. Das können wir genauso wenig erzwingen, wie wir die, die kooperieren wollten, nicht reinlassen, weil sie vielleicht im ersten Moment irgendwie anders riechen als wir. Das ist meine Antwort auf Frage Nummer 1. Frage Nummer 2, deswegen habe ich sie ganz kurz noch so zusammengefasst, wenn sie jemand braucht. Mit den Orten, die wir haben, mit den Menschen, die wir sind, Kontaktfläche zwischen Evangelium und Wirklichkeit bieten. Und unsere Räume, da wo wir sie haben, sind eine hervorragende Kontaktfläche an dieser Stelle. Und die Ressourcen, wir sind in so einem Stadtviertel in München immer noch 12 Seelsorgende, unterschiedlichster Berufsgruppen, sind auch eine Kontaktfläche an vielen Stellen. Auf die Frage Nummer 2 ist das meine Antwort. Ich bin Synodaler, wie eben schon gesagt, übrigens Viola und Markus Schuck, die da hinten sitzen auch. Wir sind seit ja nunmehr 6 Jahren auf dieser wilden synodalen Reise voller Hoffnungsmomente und voller ja, Enttäuschungen, weiß ich immer gar nicht, ob man jemanden, ja doch zwischendrin kann man persönlich menschlich enttäuscht werden. Strukturell, glaube ich, kann man mich nicht enttäuschen. Persönlich menschlich kann man mich enttäuschen und das funktioniert. Was ich gelernt habe an dieser Stelle, und es ist ja die Antwort auf die Frage, was können Reformbewegungen leisten, ist unbedingt immer Verbündete zu suchen. Für mich waren wir sind Kirche Verbündete. Christian, ich bin dir und all den anderen von euch so unendlich dankbar, dass ihr uns Synodale vor jeder einzelnen Synodalversammlung in Frankfurt persönlich vor der Messehalle begrüßt habt. Für mich seid ihr die Treuesten der Treuen an vielen Stellen. Und wenn man euch 30 Jahre ausgegrenzt hat an vielen Stellen, dann ist es nicht nur super ungerecht, sondern auch super unvernünftig. Weil das genau... Weil ganz ehrlich, und da müssen wir, glaube ich, ich bin bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Die Altersstruktur ist bei euch nicht besser als in vielen anderen kirchlichen Initiativen. Ganz im Ernst. Ob ich jetzt zur KAB oder zur KfD, deren Mitglied ich wirklich aus voller Überzeugung bin, ist völlig egal. Kirche wird gerade weder jünger noch größer an vielen Stellen. Und dabei die Treuesten der Treuen, die sich auch noch für die ekklesiologischen Fragen auch noch interessieren, an die Seite zu stellen, ist nun wirklich hochgradig unvernünftig. Gott sei Dank haben das ja mittlerweile manche verstanden, wenn man auch sieht, wie manche Entwicklungen im Moment laufen. Aber meine Antwort hier ist, alleine ist man in Prozessen der katholischen Kirche immer völlig aufgeschmissen. Verbündete suchen, Verbündete suchen, Verbündete suchen. Und zwar immer genau an den Stellen, wo es gerade gelingen kann. Das haben wir gelernt. Ich habe das erlebt selber. Wir kamen als Delegierte der PastoralreferentInnen auf dem synodalen Weg als absolute Nobodies. Wir waren noch nie an einem Reformprozess oder irgendwas beteiligt gewesen. Wir waren nicht Mitglied des Zentralkomitees der deutschen Katholiken zu dem Zeitpunkt und so weiter und so fort. Einzig und allein daran, zu sprechen, zu schauen, welche Menschen vertreten die gleichen Anliegen, mit wem kann man sich an der Stelle zusammentun, hat dazu geführt, dass man, würde ich behaupten, relativ schnell wusste, dass es Pastoral- und GemeindereferentInnen auf dem synodalen Weg gibt. und das kann ich einfach nur mitgeben an dieser Stelle, wir verlieren, wenn wir alleine sind und wir gewinnen, wenn wir versuchen, Verbündete zu suchen. Und zwar sie auch dort zu suchen, wo wir sie vielleicht im ersten Moment nicht vermuten würden. Das wäre sozusagen meine Antwort. Ich lege ganz bewusst beide Wege nebeneinander. Denn ich habe, dazu komme ich gleich im dritten Schritt, ein bisschen internationale Luft die letzten Jahre schnuppern dürfen. Es funktioniert auf weltkirchlicher Perspektive genauso. Und ihr wisst das, ihr habt die internationale, ihr seid sowieso international, alleine aufgrund der Entstehung in Österreich und aufgrund der vielen Dinge. In Rom passieren gerade spannende Dinge, würde ich sagen. Alleine deswegen, dass sich Sprachen verändern. Ich merke, dass wenn ich im Moment eingeladen werde, über Synodalität zu referieren, es fällt mir zunehmend schwierig, manche Begriffe auf Deutsch zu verwenden, weil sie einfach auf Englisch geprägt werden. Die Sprache auch von Kirche verändert sich. Weg vom Italienischen hin zum Englischen an vielen Stellen im Moment. Das ist übrigens für Italiener gerade, ItalienerInnen gerade super schwierig zu akzeptieren. Ich las vor 2 Wochen auf diesem, ihr werdet noch heute Nachmittag drüber sprechen, auf diesem Jubilee of the Synodal Teams. Und vor mir saßen Italiener, die sich die ganze Zeit beschwert haben, warum auch der Papst jetzt auch noch Englisch spricht. Und zwar wirklich höchst emotional. Aber bitte, Verbündete suchen ist meine Antwort auch da. Und die Verbündeten sind in dem Moment die Übersetzungs-App. Aber hier völlig neu zu denken, wo finden wir Verbündete? Und das würde ich euch mitgeben, als die Treuesten der Treuen, die auch merken, dass sie älter werden an vielen Stellen, zu gucken, wo sind die Menschen, mit denen man gemeinsam Dinge machen kann. Denn dieses ekklesiologische, also der Kirche zugewandte Interesse, das ihr mitbringt, wird langsam singulär in Kirche. An den allerwenigsten Stellen, wo noch Kirche engagiert stattfindet, interessiert sich irgendjemand für ekklesiologische Fragestellungen. Das ist echt durch. Weil all die Dinge, die hier auf dem Tisch liegen, so klar sind. Weil sie so durchdiskutiert sind an vielen Stellen. Weil sie damit keinen Menschen mehr hinter dem Ofenrohr rauskriegen. Deswegen seid ihr auch ganz wichtige Verbündete für andere. Weil ihr an dieser Stelle noch Kompetenzen habt, die viele andere Menschen nicht mehr haben. Weil es eh so klar ist. Also ich mache ganz viel Jugendarbeit immer noch und arbeite mit jungen Erwachsenen. Die Frage nach Gleichberechtigung für Frauen ist kein für Menschen aller Geschlechter, ist kein Thema. Das ist abgefrühstückt an der Stelle, dass es so sein müsste. Aber es ist gesellschaftlich ja überhaupt nicht abgefrühstückt. Gucken wir hier in Bayern auf die Fragestellungen, die uns hier gerade wieder entgegenkommen an vielen Stellen. Und da bringt ihr Kompetenzen mit. Also wer 1995 das gefordert hat, bringt Kompetenzen mit, die man als Verbündete auch anderen gegenüber einbringen kann. Sogar gesellschaftlich, nicht nur kirchlich. Wenn ich mir im Moment manchen Rollback gesellschaftlich an dieser Stelle angucke, der mich auch mit dem Blick auf meine beiden Kinder massiv erschreckt. Deswegen meine Antwort hier. Welchen Beitrag können kirchliche Reform- und Suchbewegungen, wie wir sind Kirche, in diesem Transformationsprozess leisten? Verbündete suchen und weiter einen langen Atem haben. Ich glaube, das Letztere habt ihr eh. Das Erstere sei nochmal erwähnt. Und die Antwort auf die dritte Frage, was kann das jetzt gesellschaftlich bedeuten? Die treibt mich um, wie Sie sich vorstellen können als Großstadtseelsorger. Gut, unser Stadtviertel mitten in München hat vielleicht nicht den Rechtspopulismus wie andere Orte in Bayern, aber auch der ist zu groß. Und wenn man die Nachrichten aufmacht, und ich habe mal Journalist gelernt, ich versuche es trotzdem jeden Tag zu tun, auch wenn es keine Hoffnungsbotschaften sind, die mir entgegenkommen, wir haben etwas zu sagen. Wir haben Dinge, mit denen wir gesellschaftlich etwas beitragen können. Und da ist die dritte Geschichte, neben dem synodalen Weg, ein Foto aus Rom von vor 4 Wochen. Wenn Sie nur mal versuchen, die Menschen und Gesichter zu lesen, die Sie dort finden, werden Sie merken, dass es relativ divers ist. Sowohl was Altersstruktur, was das Aussehen von Menschen angeht, was die vermuteten Länder dahinter angeht. Mich finden Sie in der Mitte. Einen Mensch daneben zeige ich Ihnen gleich. Das ist das dritte Welttreffen professioneller Laienseelsorgender gewesen in Rom. The Third World Meeting of Professional Lay Ministers. Eine Initiative, die ich mitgründen durfte, der Versuch, professionell ausgebildete TheologInnen, die nicht geweiht sind, englisch non-ordained, übrigens nicht not ordained, also defizitär gedacht, sondern non-ordained. Kleiner Unterschied, ein Buchstabe macht einen großen Unterschied, geht im Deutschen auch, sind nämlich dann ungeweiht und nicht geweiht, wenn man so will. Diese Menschen zu versammeln, um festzustellen und das Märchen zu beenden, Pastoral- und GemeindereferentInnen gibt es doch nur im deutschsprachigen Raum und in Benelux-Staaten. Das stimmt einfach nicht. Wir haben Menschen gesammelt und Sie sehen hier Menschen aus Ghana, aus Nigeria, aus Chile, aus den USA, aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und so weiter, aus Indien, aus Korea, aus den Philippinen. Und das ist für mich die Antwort auf Nationalismus, auch auf christlich verstandenen Nationalismus, ist, wir bringen eine Internationalität mit in Kirche eigentlich, die müssen wir uns erstmal nachmachen. Und das ist für mich ein Erlebnis an ganz vielen Stellen. Ich kann es wieder persönlich machen, als unser neuer Papst dieses Jahr gewählt wurde, wurde ja überall gerätselt, was ist das für ein Mensch? Meine WhatsApp-Gruppe hier aus diesem kleinen World-Meeting war genial. Innerhalb von einer halben Stunde hatten wir aus der ganzen Welt alles, was man über diesen Mann wusste. Und wenn ich heute Fragestellungen an mancher Stelle habe, was mich interessiert, wie wird das an anderen Stellen der Kirche gedacht? Eine halbe Stunde klappt normalerweise nicht, weil wir haben Zeitverschiebung, aber binnen 24 Stunden habe ich alles, was ich brauche. Diese Internationalität zu nutzen und wo Menschen sagen, wir bei uns, wo die Trumps dieser Welt durch die Gegend brüllen, mein Land zuerst, haben wir als Weltkirche eine wirklich attraktive Antwort, würde ich an vielen Stellen sagen. Und wir haben Kontakte. Das heißt nicht, dass wir da nicht die entsprechenden Diskussionen ganz unbedingt leben müssen. Denn nur weil die Themen die gleichen sind, und das hatte Christian Bauer ja vorhin schon erwähnt und ich würde es unterstreichen, all die Fragestellungen, die uns in Deutschland umtreiben, treiben die ganze Welt um. Auch was die kirchlichen angeht. Nur die Antworten sind manchmal andere. Dann müssen wir uns diesen Auseinandersetzungen stellen, aber wir haben die Formate, wir haben die Möglichkeiten. Vor 2 Wochen war ich eben genau wie wir sind Kirche auch in Rom am großen Treffen der synodalen Teams. Und dort zu erleben, was Menschen unterschiedlicher Kulturen und sehr unterschiedlicher Meinungen an mancher Stelle einfach an einem Tisch sitzen können, weil sie eine Gemeinsamkeit haben. Das ist das Evangelium, das ist unser Glaube. Das kann eine echte Antwort sein, glaube ich, auf diese Frage, die du hier gestellt hast, Christian. Welche Hoffnungen können wir den zerstörenden Zeitgeistern entgegensetzen, die wir derzeit nicht nur in der Weltpolitik erleben, Weltkirche leben? Die Kraft grenzüberschreitender Begegnung vorleben und die Grenzen der Grenzen aufzeigen. Denn jede Grenze, die wir einfach rein organisatorisch, zum Beispiel nationalstaatlich brauchen, hat eine Grenze in unserem Kind Gottes sein. Das meine ich mit die Grenzen der Grenzen aufbrechen, wenn wir so weit wollen. Und meine persönliche Geschichte dazu ist eben The World Network of Professional Lay Ministers. Der Versuch, von dem uns keiner geglaubt hat, dass er beginnen könnte, dass er gelingen könnte am Anfang, professionelle Laienseelsorgende weltweit zu verbinden. Und das verbinde ich an dieser Stelle, weil es mir so ein Herzensanliegen ist, mit einem klitzekleinen Werbeaufruf. Sollten Sie professionell arbeitende TheologInnen, die non-ordained sind, in Ländern dieser Welt kennen, die ich noch nicht kenne, dann helfen Sie uns, uns kennenzulernen. Mindestens Christian Weißner kann jederzeit einen Kontakt herstellen. Sie finden aber sowohl die Organisation wie mich ständig irgendwo in diesem Internet. Schreiben Sie mir gerne. Ich nehme mit jedem Lay-Minister weltweit gerne Kontakt auf, um dieses Netzwerk zu stärken. Einfach aus dem Grund, weil ich glaube, dass das eine echte Antwort sein kann an dieser Stelle. Weil Laienseelsorgende weltweit, ob nebenberuflich, beschissen prekär angestellt oder so wahnsinnig privilegiert wie ich in Deutschland, wir sind MultiplikatorInnen für diese Dinge. Und deswegen glaube ich eine große Chance in dieser Antwort. Und damit bin ich zu Ende und auch am Ende meiner Zeit. Das waren die 3 Antwortversuche mit persönlichen Geschichten auf diese klitzekleinen Fragen. Herzlichen Glückwunsch euch zum Geburtstag. Vielen Dank.